Jens? Jens?
Ja, was ist denn?
Was machst du denn da?
Ja, ich spiele hier ein bisschen an meiner Blume rum und versuche diesen T-Virus hier zu synthetisieren.
Die schaut aber komisch aus. Bei dir, meine sieht ganz anders aus.
Okay,
Schau mal. Meine ist doch so halb transluzent. Also.
das ist doch nicht gefährlich, was wir hier machen, oder?
Was mit T-Virus? Nee, ist doch nicht gefährlich. Ist doch
Nein, glaube
überhaupt
ich
nicht,
auch
oder?
nicht.
Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Das jetzt aber komisch.
And now, with the good smell of greed, this is the Sci-Fi News Video Review. With your hosts, Daniel and Jens.
Hier ist es, das cypernews.de Video Review mit dem Kracher der Woche, dem Shuttle to Canfori, der dritten Episode der dritten Staffel Star Trek Discovery. Mein Name ist Daniel Rebiger, an meiner Seite Jens Großjohann, der mag am liebsten Stiefmütterchen.
Der mag Stiefmütterchen und der muss dich natürlich sofort korrigieren, denn wir sind
Was?
natürlich nicht bei Star Trek Discovery.
Doch, doch, sind wir.
Strange New World. Hast du zu viel Blüten, zu viel Pollen deiner Blume vielleicht schon eingeatmet? Ist da irgendwas schiefgelaufen?
Warte, warte, warte. Riecht nach Sieg.
Ist auch so ein bisschen der gute Geruch des Ghouls, oder? So ein bisschen zumindest.
Ja, wobei natürlich da so die kleine Note Kollateralschaden, die fehlt da.
Die kleine Note Kollateralschaden. Collateral ja. Damage, ja. Auch ein großartiger Film, glaube ich, mit Arnold Schwarzenegger, wenn ich mich richtig erinnere.
Ein Film mit Arnold Schwarzenegger.
Ein Film mit Arnold Schwarzenegger. Einigen wir uns darauf, ja.
Ja.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Freunde, liebes
genau.
Publikum, liebe Zuschauer, liebe neue Zuschauer, die ihr uns gerade kennenlernt vielleicht. Ja, also ich habe jetzt gelernt, Daniel, in so einem Rhetorikkurs, man muss auch oft neue Leute begrüßen. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass das Publikum schon einen kennt. Deswegen mache ich das jetzt einfach ganz bewusst. Ja, ich begrüße auch unser neues Publikum, das uns hoffentlich genauso lieben lernt, wie die schon immer dagewesenen. So möchte ich es.
Also, dann stoßen wir doch diese Woche mal einfach auf euch da draußen an, mein Lieber, oder? Also, Jens,
genau.
Hier, komm zum Stößchen in die Mitte. Oh, was für ein Special Effect.
Fantastisch, fantastisch.
Also, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu Star Trek Picard, dritte Episode der dritten Staffel. Richtig. Also, jetzt aber Quizfrage. Du siehst mein thematisch passendes Oberteil, ja?
Wahnsinn.
Wie heißt dieser Film? Wie heißt dieser Film?
Irgendwas mit Of the Dead auf jeden Fall. Land of the Dead?
Richtig, mein Lieber. Richtig, mein Lieber. Land of the Dead. Das hier ist der Big Daddy. Hier kann man es auch lesen übrigens. Hier. Da.
Ach, da. Ich dachte, weiter unten ist der Big Daddy.
Das ist der Big Daddy XXL, der da unten ist. Deswegen nennen mich die Leute ja auch Captain Hammer.
Ja, es sind drei Minuten vergangen und diese Show ist schon wieder am Ziel.
Schlecht.
Habe ich das Episode 3, Staffel 3, Star Trek Strange New Worlds natürlich. Shuttle to Canfori und natürlich, Daniel, deswegen bist du auch passend eingekleidet.
Ja.
Die Folge natürlich im Titel eine Hommage an Canfori aus dem.
Ach Mensch, da wollte ich dich gerade fragen.
Ach
natürlich.
So.
Klassiker, amerikanischer Schauspieler für Horrorfilme. Das war jetzt eigentlich meine Frage in deine Richtung gewesen.
Ja.
Fantastisch, dass wir da also auf einer Wellenlänge sind.
Ja, ich bin natürlich vorbereitet. Ne? Also Dawn of the Dead von J.J. Romero, glaube irgendwie Ende der 70er Jahre.
Ja.
Einer der vielen Filme, die ihn zur Ikone gemacht hat. Und das lässt ja schon so ein bisschen erahnen, womit wir es in dieser Episode vielleicht zu tun haben.
Ja, und außerdem stammt der gute Mann ja, so wie wir, aus einer Politiker- und Akademikerfamilie. Man kennt sich. Man kennt sich, würde ich sagen, ja.
Ich stamme aus dem Prekariat, also ich bin da, also weiß ich nicht. Also.
und nachher gehst du wieder in die feuchte Ecke oder wie die Bar um die Ecke bei dir heißt.
Ja, genau, richtig. Also das Die feuchte Ecke, das ist wirklich ein guter Name für
mit einem Android-Telefon für 89 Euro.
Genau. Nehmen wir noch einen in der feuchten Ecke? Das könnte auch in so einer Daily Soap irgendwie sein. Da gibt es ja auch immer so Kneipen und Bars, dann, wo sich immer alle treffen.
Ja.
In der feuchten Ecke.
Und die Antwort ist dann auf, nee, die Jacqueline, die hatte gerade Berufsschule.
Ja, so ist das.
So, also, Dia-Show ist das Stichwort der Woche. Da geht es nämlich jetzt rein, da sprechen wir jetzt über Shuttle to Canfori. Hier ist unsere beliebte Dia-Show. Und ja, wir müssen das inhaltlich ja, glaube ich, auch mal ein bisschen umreißen, was da jetzt eigentlich passiert, oder?
Ja, das ist so.
Die Gorn-DNA in Marie heißt sie, ne? Marie Battels Körper wird reaktiviert. Komfort. Und ihre einzige Überlebenschance ist natürlich diese Blume.
Ja, weil es ja klar ist.
Ja, natürlich. Natürlich ist das klar.
Ja, ist so.
So.
Genau. Die Episode fängt ja damit an, ja Mensch, Captain Battelle, die muss ja jetzt langsam hier von Bord und ich bin so traurig als Captain Pike und dann findet er sie dort zusammengebrochen und dann die nächste Szene auf der Krankenstation und dann ist es, wie ich finde, Daniel, und wie hast du das empfunden, ein recht ruppiger Einstieg, ne? Also, weil die Lösung des Ganzen wird uns ja schon direkt präsentiert. Also, Pike ist kaum auf der Krankenstation. Ja, wir brauchen genau diese Blume auf diesem Planeten, der in der Sperrzone liegt. War ein bisschen ruppig vielleicht der Einstieg, oder?
Ja, aber auf der anderen Seite, betrachte das doch mal irgendwie aus Geschäftsführerperspektive. Du weißt ja, ich liebe lange Personalgespräche. Und da liebt es doch der Chef, der Entscheider, nichts mehr, als dass er doch eine klare Prämisse, einen klaren Weg zu seinem Ziel skizziert bekommt von seinem Team, das er liebt und schätzt.
Ja,
das ist es doch gewesen, was wir hier gesehen haben. Die waren einfach gut vorbereitet. Die sind im Aufzug noch, haben sie da ihre Excel-Präsentationen und ihre PowerPoints gemacht und haben gesagt, guter Mann, Mr. Anson Mount, Mr. Pike, wir müssen zu Dana. Das hilft einfach jetzt nicht.
Anders geht's nicht. Ja.
Und Dana ist aber mittlerweile leider Gottes in der Sperrzone. Ja, ist unangenehm. Da ist ja auch auf der A3 so eine Autobahnumbau gewesen. Ja. Und dann fliegt man zu diesem, oder muss man zu diesem Planeten fliegen, der sozusagen eine Art neutrale Zone ist, wenn man das so sagen kann, oder?
Ja, der Begriff wird zwar so nicht gewählt, aber man umreißt es ja irgendwie so. Und wie es dann natürlich immer so ist, bei solchen Rettungsaktionen in so Sperrgebieten, ja, da kann man natürlich dann nicht mit dem großen Mutterschiff ankommen, sondern man muss natürlich das kleine, unauffällige Shuttle wählen und
das macht ja auch politisch einen totalen Unterschied, ob du mit einem kleinen oder mit einem großen Schiff das Recht verletzt. Das
ist ja ganz normal. Aber Pike hat natürlich den Braten da schon direkt gerochen. Hier ist Spock und Mbenga. Nee, mein Freund. Da beam ich mich mal selbst ins Main Event und hier leite die Mission höchstpersönlich.
Ja, weil wenn hier einer das Gesetz bricht, dann bin das wohl ich.
Ja, so. Also,
ist ja klar.
So, das ist klar. Wir haben dann in der Folge so ein bisschen schon diesen zweiten Plot, der keimt da so ein bisschen auf, nämlich das so ein bisschen auffällige Verhalten oder ungewöhnliche Verhalten von Erica Ortegas, die nach ihrem Zwischenfall mit dem Gorn anscheinend immer noch so ein bisschen beeinträchtigt ist und so ein bisschen aufmüpfig wird. Aber da kommen wir ja später in der Episode noch mal drauf zurück. Aber das ist so ein klassischer, wie soll ich sagen, da ein B-Plot in dieser Episode. Dieses Thema rund um Erica Ortegas, das ich dieses Mal gar nicht so schlecht gelöst finde. Aber zunächst geht es natürlich hier auf dem Planeten und während des Anflugs findet man dann heraus, hier, Mensch, die Klingonen, die haben ja irgendwie so eine Warnbarke hinterlassen. Ja, Baustellenabstelldienst hat hier gewarnt, also hier bitte nicht hin.
Die überwachte Baustelle, natürlich.
Ja, genau, aber Captain Pike sagt natürlich, ey, Diggi, kein Weg zurück. Deswegen landen wir erstmal und schauen, was da so los ist. Und da, Daniel, ist mir aufgefallen, und das ist ja immer so ein Thema auch für dich, so als Videospezialist, ja, Effektgott, die ganzen Szenen CGI, so Weltraum und alles, was auf der Enterprise stattfindet, wieder sehr gut, muss ich sagen. Also sehr gut gemacht. Mir hat auch das klingonische Schiff später sehr gut gefallen. Auf dem Planeten sieht man dann schon dermaßen einen Einsatz der AR-Wall, oder? Wie ist dir das ergangen?
Ich muss sagen, die neue Cry-Engine für das neue Crysis, die sieht ja wirklich richtig überzeugend aus. Ja? Da ist überhaupt nichts mehr plastisch. Nein. Da sieht gar nichts mehr nach Plastilin aus. Aber mal Scherz beiseite. Tatsächlich ist es so, ich habe auch in den Kommentaren in diesem Internet gelesen, schafft endlich diese Videowand ab, schafft sie endlich ab, tut sie weg, nehmt endlich wieder echte Kulissen, und wenn es der irgendwie 2 Quadratmeter Dschungel aus Deep Space Nine ist, den man da irgendwie in Ecke gebaut hat, genau. Aber nehmt doch bitte wieder echte Blätter. Es ist wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Alles, was im Weltraum stattfand, hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Das war auch von der Inszenierung einigermaßen ruhig und nachvollziehbar. Gut, dass sie da hier mit dem Shuttle dahin müssen und nicht mit dem Schiff können. Ja, sei es drum.
Ja.
Auf dem Planeten gibt es dann schon Einstellungen, die sind sehr mager. Auf der anderen Seite muss ich sagen, alles, was man hier in Sachen Basis im Innenraum sieht, das war echtes Set. Das hat mir wieder richtig gut gefallen. Das war stimmungsvoll beleuchtet. Und man trifft ja nun auf diesem Planeten, in dieser Wissenschaftsbasis, ja, auf eine Gruppe von Wissenschaftlern, die irgendwie nicht mehr so ganz komplett ist.
Ja, genau. Also da kommen wir vielleicht noch mal später über die Sinnhaftigkeit dieses Szenarios. Aber es ist ja genauso, wie du beschreibst. Also Benga und Pike diskutieren ja, was haben die hier eigentlich gemacht? Und ja, ein bisschen geforscht, ne, während des Kriegs, und wollten hier irgendwelche ganz resistenten Pflanzen irgendwie züchten. Und dabei ist es offensichtlich den Wissenschaftlern so ergangen, dass sie in irgendeiner Form ein Missgeschick, würde ich mal sagen, unterlaufen ist. Und sie, ja, sowohl Klingonen als auch Menschen ja offensichtlich irgendwie in Zombies verwandelt wurden, so nenne ich es mal.
Ich habe mir 2 Sachen gedacht bei dieser ganzen Szenerie. Einerseits, cool, endlich mal netter Dialog zwischen den beiden. Aber auf der anderen Seite auch, sind die 2 denn vollkommen ohne Mission Briefing in ihr dummes Shuttle gestiegen? Warum muss man denn das erst umgeben der unmittelbaren Gefahr diskutieren? Warum hat man zum Beispiel auch keine Schutzausrüstung dabei, sondern nur irgend so einen komischen Moped-Gang-Mundschutz, den man sich dann da überzieht? Und ist das überhaupt verantwortungsvoll, was wir da tun? Ich musste auch von der Prämisse her so ein bisschen an das Pax 305 oder wie das hieß aus Serenity, dem Kinofilm zu Firefly, denken. Das ja dann sozusagen die Reaver geschaffen hat in diesem Universum. Da war es ja auch ein wissenschaftliches Experiment, das die Bevölkerung in diesem Fall beruhigen sollte und dann alle zu Zombies gemacht hat. Und jetzt haben wir hier, naja, die verbotene Blume. Emmanuel Teil 12.
Ja, also das ist auch so ein bisschen das grundsätzlich, was ich an der Episode kritisiere. Ich finde die Geschichte an sich erstmal gar nicht so schlecht. Die Umsetzung, das fängt bei dem holprigen Start ein, wir stolpern da quasi in dieses Szenario mit dieser Pflanze. Okay, und dann das Ganze, was du gerade beschrieben hast, und es wird mir auch irgendwie zu wenig hinterfragt. Ne? Also beispielsweise, ja, sind das denn jetzt noch unsere Leute? Können wir sie vielleicht irgendwie retten oder so? Ne? Relativ schnell wird dieses Wort von Pike ja auch, dieses Wort Zombie, in den Mund genommen. Also das wird auch gar nicht weiter, das wird aber so hingenommen, dass es so ist. Und das fand ich sehr, das hätte man irgendwie ja schöner, besser erzählen können. Und ich frage mich dann bereits an dieser Stelle, war das überhaupt nötig, das zu tun, für diese Geschichte, diese Zombies da in dieses Szenario zu involvieren? Da würde ich nämlich fast sagen, nein. Weil es hat eigentlich null erzählerischen Mehrwert geliefert.
Es ist halt ein Instrument, das eine gewisse Dringlichkeit mit sich bringt. Dass man also auch schnell voranschreiten kann im Sinne von, wir können da jetzt nicht zwingend forschen, weil halt Zombie. Was du ja auch sehr schön herausgearbeitet hast in dem letzten Review, zur ersten Episode, wie atypisch sich Dr. Benga verhalten hat, als sie da in diesem Dickdarm des Gorn-Schiffs waren und es ihm überhaupt nicht in den Sinn gekommen ist, überhaupt mal drüber nachzudenken, retten wir jetzt die Leute, was ja ein Mediziner normalerweise tun sollte. Auch das fehlt hier wieder komplett, und wir haben in dem Review zur ersten Episode der 3. Staffel Strange New Worlds ja darüber diskutiert, will man diese Figur vielleicht absichtlich so zeichnen? Und das ist jetzt auch die Frage, die ich in deine Richtung habe. Denkst du auch hier wieder, wir sehen einen Schiffsarzt, der letztendlich eine Berufsverfehlung erlitten hat?
Das weiß ich nicht, ob das die Intention ist. Ich denke nicht. Ich glaube, wenn wir später auch nochmal auf das Ende dieser Episode dann schauen, sehen wir, dass das ja diese laxe Darstellungsweise und dieser oberflächliche Umgang mit Themen eher, glaube ich, die Art ist, wie neue Star Trek-Serien Geschichten erzählen. Man will, glaube ich, gar nicht diese Tiefe in der Diskussion haben. Beispielsweise, ey, das sind doch unsere Leute, können wir die irgendwie noch retten? Also das sind doch irgendwie Mitglieder der Föderation, der Sternflotte, was auch immer. Diese vielleicht eher tiefsinnigen Gespräche über Verantwortung, Schuld, wie auch immer, die klammert man ja irgendwie kategorisch immer mal wieder aus, wo es eigentlich, und das ist auch so der Kritikpunkt an dieser Episode, gerade in diesen Zwiegesprächen mit Pike und Benga, da hätte man ja auch, die beiden haben ja auch eine Vorgeschichte, ne? Auch oh ja. Benga, der im Klingonenkrieg ja offensichtlich auch einiges erlebt hat. Da fehlt es mir aber an Charaktertiefe dann in diesen Gesprächen. Es wird immer nur oberflächlich beleuchtet. Ne? Also und genauso traut man sich irgendwie nicht, oder die Drehbuchautoren können es nicht oder wollen es nicht oder dürfen es nicht, mal da vielleicht auch die eine oder andere unbequeme Frage in den Raum zu werfen und die Charaktere entscheiden zu lassen, ja, nee, wir können jetzt niemanden mehr retten, das ist aussichtslos irgendwie. Man stellt die Frage einfach gar nicht. Sind Zombies fertig?
Ja, aus. Oh, Land genau. Of the Dead.
So. Genau. Neben den Zombies haben wir dann ja noch eine weitere Partei,
ja.
Die eingreift, nämlich wie es denn so kommen muss. Klingonen, Sperrgebiet, ja, Barke, die vor allem warnt, tauchen natürlich auch Klingonen auf.
Ja, das klingonische Schiff kommt, fantastisch, genau. Da ist es. Es ist einfach da. Jetzt gibt es ja an dieser Szenerie mehrere Dinge, über den man sich Gedanken machen könnte. Vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob man es sollte, damit einem der Spaß nicht genommen wird. Ja? Ich bin ja jemand, der redet ja gerne alles schlecht.
Ja.
Mhm. Die Dame heißt ja Büther oder so ähnlich. Und die musste ja laut ihrer eigenen Aussage dieses Schiff erst chartern.
Ja.
Wie läuft das denn jetzt? Ist da überall irgend so ein Klingonen-Charterhafen in der Nähe von jedem Planeten, nur 5 Minuten entfernt? Kann sie innerhalb von, wie lange sind die dort, um diese Blume zu finden, 20 Minuten?
Ja.
Kann sie da in dieser Zeit, also erstmal checken, das ist ja der Pike.
Nee, das ist der Benga, dem hat ihr ja die Olive gegeben.
Joch, genau. Und der muss jetzt weg. Dann rufe ich an, also dann mache ich hier meine Uber-VIP-App auf und buche mir da den Kreuzer. Und ja. Dann ist man innerhalb von 20 Minuten vor Ort. Kann das denn sein? Oder ist das Universum hier in Star Trek wieder so unfassbar
ja,
klein?
Ja, ist schon arg konstruiert. Aber auch das hätte man ja einfach erzählerisch umgehen können, indem man irgendwie ja, wir sind ihnen schon lange auf der Spur oder so. Ja. Und jetzt haben wir endlich eine Möglichkeit gefunden, sie hier auf diesem Planeten irgendwie zu stellen. Ne?
Cool, die Morphe-Snorkeling.
Ja, das würde einfach zur Glaubwürdigkeit auch dieser ganzen Szenerie beitragen. Die Gute ist ja dann mit zwei Bodyguards am Start, ja, und beamt runter. Und ja, treibt dann Benga und Captain Pike ein Stück weit vor sich her. Dann gibt es ja immer mal wieder so Rangeleien, auch mit den vermeintlichen Zombies. Das Ganze, wie auch immer, endet ja dann in der Auflösung. Was willst du eigentlich von uns? Ja, hier, ich bin die Tochter von Dagra, den du ja irgendwie ermordet hast.
Dem vermeintlichen Schlechter von Genau. Das muss man ja noch erwähnen.
Genau, weil zu dem Zeitpunkt weiß der Zuschauer das ja nicht oder spekuliert haben wir darüber ja auch damals in der Episode. Ich kann mich noch daran erinnern. Und ja, dann wird so ein Szenario der Blutfehde aufgemacht, was ich dann nicht mehr verstanden habe. ich wollte ihn eigentlich selbst töten, jetzt hast du ihn getötet, aber um meine Ehre wieder herzustellen, muss ich dich töten, der eigentlich denjenigen getötet hat, der eh keine Ehre besitzt. Okay.
Du ehrenloses Schwein.
Ja, du dumme Sau.
Ja. Ja, da muss ich sagen, da hat mich die Handlung auch tatsächlich ein bisschen verloren, insbesondere als es dann gegen Ende geht, wo sie sich ja dann letztendlich innerhalb von 30 Sekunden umentscheidet und sagt, na, Ehre wiederherstellen ist alles ganz geil, aber ich gehe lieber ins Stovokor als Heldin und opfere mich. Das ging alles dann doch ein bisschen fix.
Ja, vor allem, man nimmt das ja so hin mit der, also zuerst ist es ja alles unehrenhaft und Menschen sowieso, aber dann ist es ehrenhaft, sich für Menschen zu opfern. Also man nimmt das gerade so her, wie man es braucht. Ne? Das ist irgendwie für mich keine konsequente Erzählung in dem Moment. Gut, dass diese Geschichte mit Dagra nochmal aufgegriffen wird und dass Menga vielleicht sich dem nochmal stellen muss, fand ich gut. Aber auch hier traut man sich ja wieder nicht, das Ganze irgendwie ein bisschen tiefgründiger mal aufzuarbeiten. Also gerade im Bereich Schuld und auch wie Pike darauf reagiert, weil am Anfang ist es ja vielleicht auch so, ja Mensch, ich habe die Geschichte erzählt, die sie hören wollte, damit ich dein Leben retten konnte, aber es wird ja schnell klar, dass M'Benga die Wahrheit gesagt hat, der sagt es ja hinterher dann auch Captain Pike, nein, ich habe ihn umgebracht und dann ist es halt so, lieber Daniel, wo man ja irgendwie eine Reaktion erwartet, dass vielleicht irgendwie ein Pike enttäuscht ist oder auch in irgendeiner Form drastische Worte einem M'Benga sendet oder ausspricht, ist es dann eher so dieses Buddy-Verhältnis und das meine ich auch mit dem, man traut sich gar nicht mehr, diese Gespräche irgendwie, diese Dialoge zu schreiben. Ja, nee, du bist ja auch nur ein Mensch, ist schon okay. Hm?
Ja,
hast du jetzt umgebracht.
Ja, das passiert den Besten.
Ja, Gott. Ja.
Das ist passiert. Also ein kleiner Mord. Also bitte.
Ja, komm.
Jetzt hör mal auf. Jens, aber jetzt sind wir an einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Du hast vorhin gesagt, man will keine Tiefe mehr erzählen. Und jetzt erinnere ich doch mal bitte an die Episode Under the Cloak of War, zweite Staffel. Die achte Episode, glaube ich, ist es gewesen.
Ja, genau.
Da hast du in deinem Review, in deinem Videovlog aus dem Urlaub, da waren wir beide im Urlaub, da hast du, und ich zitiere dich, gesagt.
Oh Gott.
Ja, du möchtest, du persönlich, du Jens Groß-Johann, möchtest nicht von Mord sprechen, da ein M'Benga im Affekt gehandelt hat. Das war einer der wesentlichen Unterschiede in unserer beiden Review. Ich habe in diesem Review gesagt, es wäre eine Episode gewesen, die endlich dem Universum Größe gibt, die endlich der Figur Tiefe gibt und die endlich also auch diesen Konflikt Klingonen-Föderation in einem größeren Spektrum beleuchtet und habe da auch gesagt, mit der schauspielerischen Leistung von Babs und Jess, Chapel und Dr. M'Benga, da haben sie sich vielleicht die eine oder andere Nominierung verdient. Und dann kam in dieser Episode die 38. Minute, an der er dann zum Dolch greift. Und in der Rückbetrachtung, ich habe dann damals immer schon von Mord gesprochen und ich habe gesagt, ich möchte da auch meinen Standpunkt konkretisieren. Diese Episode zerstörte damals die Figur Dr. M'Benga als auch Schwester Chapel. Beide Mediziner und beide finden damals in dieser einen Episode offenbar eine Legitimation für das Nehmen eines Lebens. Und meine Argumentation hier wäre ja gewesen, ganz egal, ob nun Mord oder Totschlag, am Ende argumentiert M'Benga, das ist ja in diesem Fall oder in solchen Fällen, das ist seine Wortwahl da, angemessen sei, ein Leben zu nehmen. Und das hat für mich damals nicht nur die Figur, sondern auch die gesamte Prämisse dessen, wofür Star Trek immer stand, durchaus zerstört. Und das Thema Mord ist ja auch in unserem Rechtssystem eine Grundsatzdiskussion. Mord braucht einen Vorsatz, damit es vom Totschlag zum Mord kommt. Und er hätte sich damals ja auch dieser Situation entziehen können. Aber ganz im Gegenteil, damals sagt er in der Episode, sie haben niemals für das, was sie getan haben, bezahlt. Und dann geht er zum Dolch. Und dann öffnet er langsam und methodisch die Schatulle. Und die Frage, die man sich dann stellt, warum hätte er sich dann präventiv bewaffnen sollen, überhaupt den Dolch im Zimmer und so weiter. Mein Fazit damals war, er sticht zu und er ist ja auch Profiteur dieser Tat gewesen. Er hat ja Under the Cloak of War, unter dem Deckmantel des Krieges, etwas vertuscht. Nämlich seinen Mord. Und jetzt haben wir auch schon den zweiten. Und in der Nachbetrachtung ist es ja dann so, wir haben damals uns furchtbar darüber aufgeregt, es wird nie wieder thematisiert, es gibt keinerlei Konsequenzen und jetzt ist man an diesem Punkt angekommen. Jetzt könnte es hier eine Konsequenz geben. Und der Standpunkt ist ja meinerseits auch unverändert. Ich stehe ja zu meinen Aussagen von damals. Der gute Mann ist eingereiht in einer Reihe mit Dr. Jurati aus Star Trek Picard. Die kam ja ebenfalls mit klarem Mord davon und man hat erzählerisch auch das sogar noch versucht zu legitimieren. Und genau diesen selben Weg, den beschreitet man nun erneut. Und das ist ekelhaft. ich habe damals gesagt, 0 von 5, puh, hier darf nicht Star Trek draufstehen. Und wir haben ja auch kritisiert, es gibt hier auch kein Korrektiv mehr. Es gibt auch nicht mehr das Star Trek-Narrativ als solches. Mörder wie im Dr. M'Benga, gedeckt von der Führungscrew und von der Krankenschwester. Und ganz ehrlich, also der Spiegel hätte hier längst so eine Reportage mit dem Titel M'Bengas Helfer, Teil 3, Chapel, die Vertuscherin gemacht oder irgend sowas. Ich kann es nicht fassen, dass man hier nun sagt, am Ende der Episode, ja, komm, das passt schon. Das gibt's doch nicht.
Ja, das ist halt... Ich kann dir da nur zustimmen. Damals, ich habe das jetzt nicht mehr so konkret im Kopf, war es ja, glaube ich, so angedeutet, dass man als Zuschauer halt nicht genau, nicht genau wusste, hat Benga jetzt Dagra vorsätzlich getötet oder war es wirklich in irgendeinem, in einer Auseinandersetzung, ja, in einem Gerangel. Das war ja nicht so eindeutig. Deswegen habe ich damals, glaube ich, nicht von Mord gesprochen. Nur hier gibt er es ja sogar noch ganz dreist zu.
Ja, ja.
Das kommt ja, noch obendrauf, dass man sagt, okay, ja, nee, ich war es wirklich und er hat es irgendwie verdient und ja, okay, komm, bist auch nur ein Mensch, alles gut, ne? Wollen wir noch ein Bier trinken in der feuchten Ecke?
Ich koche dir was Schönes.
Ja. Ich koche dir was Schönes. Ja, muss ich auch sagen. Und ich möchte das noch mal ein bisschen weiter spinnen, dieses Szenario, Daniel, weil es gibt ja noch zwei andere Themen in Bezug auf, wer an was schuld ist und wie damit umgegangen wird. Das ist einmal, wir haben das eben besprochen, Erica Ortegas, die ja irgendwie von ihrem Gorn-Komplex noch nicht so ganz runter ist und da so ein bisschen Befehle missachtet und Una auch widerspricht und dann absichtlich irgendwie so fliegt, dass das Klingonenschiff sie dann erkennt bei dem Rettungsversuch. Da muss ich sagen, Una als Kommandantin der Enterprise hier in dieser Episode, total glaubwürdig und authentisch, super, hat mir gut gefallen. Keine flachsigen Sprüche, klare Anweisungen,
ja.
Hierarchie klar, wer was zu tun hat. Und sie geht ganz klar mit Insubordination korrekt um. Jetzt ist die Strafe, ja, du hast irgendwie zwei Wochen hier nicht mit deinen Lego-Sachen spielen, das ist irgendwie auch komisch, weil du hast ja das Schiff in Gefahr gebracht. Aber Daniel, und da ist dann wieder die Geschichte, ja, Ortegas hat das Schiff in Gefahr gebracht, das stimmt alles. Aber wo ist denn die Bestrafung für die Führungscrew oder wer auch immer gesagt hat, ja, wir machen diesen Einsatz? Weil dadurch ist doch erstmal diese Situation entstanden. Das heißt, ein Pike oder Una oder wer auch immer diese Führungscrew abbildet und sagt, ja, wir machen das jetzt. Wir fragen mal die anderen 200 Leute auf der Enterprise nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Die werden aber, also für die ist das alles okay, ne? Das ist alles, weil das ist ja eigentlich der Ausgangspunkt, ne?
Die leisten nur blindes Gehorsam anscheinend. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit, es fehlt mir hier das Korrektiv, nämlich das Star Trek-Narrativ, das wir kennen, als Großes und Ganzes in einer Star Trek-Erzählung, so wie wir das aus den anderen Serien kennen, hätte das irgendeine Konsequenz gehabt.
Ja, und sei es nur, dass Pike vielleicht irgendwie, also zumindest irgendwie, ja, ich muss mir überlegen, wie ich damit umgehe, ist angepisst, hält ein Benga eine Spannpauke oder wie auch immer. Irgend so ein Szenario, ne? Und es hätte vielleicht auch Auswirkungen auf weitere Episoden gehabt, in denen die beiden irgendwie nicht mehr miteinander sprechen oder was weiß ich, ne? Dass Pike mit sich ringt, muss ich das jetzt melden oder doch nicht, ist ja mein Freund. Sowas hätte man ja alles super anhand dieser Geschichte erzählen können. Aber das, was ich meine, was ich zu Beginn meinte, man traut sich das irgendwie nicht mehr. Nein, das sind einfach Buddies und alle sind irgendwie cool miteinander. Und ja, Konsequenzen gibt's da irgendwie nicht. Und das finde ich einfach ein Stück weit schade und wieder eine verpasste Chance in ganz vielen Richtungen.
Ja, und wir haben ja von MC Ghoul in dem Track Cardassia ist ewig ja schon gehört, Star Trek Picard macht das heute zum Morgen, da kann man einfach morden. Das war ja der Knackpunkt. Und
ja, der Ghoul hat immer wieder recht.
Ja, leider Gottes. Wir sind ja hier dann angekommen bei einer ganz banalen Erzählung, so wie man sie von jeder Kriminalserie kennt, wo man ja oftmals solche Rachetaten im Zuge der Gerechtigkeit legitimiert, welche Gerechtigkeit das auch immer sein mag. Und ich tue mir deswegen auch mit der Bewertung dieser Episode unglaublich schwer, weil ich fand sie zum einen Teil ganz gut inszeniert, spannend gemacht, unterhaltsam. Definitiv. Hatte auch gerade im ersten Part schöne Dialoge zwischen Pike und Dr. M'Benga. Ich fand auch Una Chin Reilly fantastisch, wie sie endlich mal in dieser Serie eine Führungspersonalität präsentieren, die tatsächlich so agiert, wie man ja das eigentlich möchte. Zumindest ist das mein Standpunkt. Ich fand es auch einen ganz spannenden Ansatz, obgleich natürlich Gene Roddenberry irgendwann mal gesagt hat, Konflikt kommt nicht von innen, sondern immer nur von außen. Naja, muss ja nicht immer alles so sein. Dass hier jemand in der Crew ist, der tatsächlich ein Problem hat, das ist es ja, worauf es rausläuft. Und dass dann aber auch ein Supportkonstrukt um diese Figur herum entsteht, der dieser Figur verdeutlicht, du, das hast du nicht richtig gemacht, es gibt jetzt klare Konsequenzen, das machst du nicht wieder, du spielst mit deiner Karriere. Also alles, was Professionalität und Seriosität vermittelt. Das hat mir alles fantastisch gefallen. Ja. Und dann wirkt man aber am Ende eben noch diesen Punkt rein und setzt eben genau die Erzählung von Under the Cloak of War fort. Es gab den Mord, passt aber schon, ist gut, mein Junge, saufen.
Genau. Und weiteres.
Genau.
Ja, vielleicht, Daniel, du bist ja schon so im Fazitmodus. Vielleicht möchten wir aber kurz noch mal auf das Ende, klar, die Blume, und dann kann natürlich da auch was synthetisiert werden. Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist ja, dass Pike so nach, ich sag mal, zwei Dritteln der Episode herausfindet, ja Mensch, was... Da komme ich wieder auf den Punkt, den du eben mit Missionsbriefing irgendwie angesprochen hast. Ja, was macht ihr eigentlich mit der Pflanze dann? Also wie funktioniert das denn hier da eigentlich? Und der Doktor versucht ja da erst so ab, das machen wir schon, ne? Halt du die mal da raus, Captain. Ja? Und dann muss er sich ja doch irgendwie offenbaren und dann kommt er heraus, ja nee, wir wollen, das Gorn-Gewebe, die Gorn-DNA, was auch immer,
irgendwie Mensch-Gorn-Hybrid
bilden. Genau, wir wollen es irgendwie stabilisieren und wir wollen irgendwie so einen Gorn-Mensch-Hybriden erschaffen mit der Hoffnung, dass die irgendwie menschliche Seite dominiert irgendwie. Ne? Und da ist ja dann Pike ein Stück weit außer sich. Glaubst du jetzt in der Bewertung dieses Ganzen, also versuchen sie dort irgendwie vielleicht auch im weiteren Verlauf dieser Staffel irgendwie zu erzählen, dass das vielleicht Battelle irgendwie nochmal so ein Gorn-Agent wird oder vielleicht nochmal irgendwas tut in der Richtung? Oder meinst du, das ist jetzt irgendwie eine schöne Sache und wird wahrscheinlich nicht wieder aufgegriffen?
Ja, irgendwas müssen sie machen mit der Figur, weil die befindet sich ja noch an Bord. Man kann sich jetzt ja nicht einfach irgendwie weglassen. Man hat ja jetzt auch etabliert im Zuge dieser Staffel und auch davor natürlich schon ein bisschen, dass die beiden sich ja durchaus sehr nahe gekommen sind in der Küche und im Bett und so. Ach so. ja, das gar nicht aufgefallen ist. Pike ist ja auch schon auf die Knie gesunken und hat zum Stoßgebet angesetzt. Hattest du ja kritisiert, auch in einer Episode. Irgendwas müssen sie da machen. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wohin das denn führen soll. Wird das dann ein Szenario mit einem Gnadentod? Was macht man denn mit einem Mensch-Gorn-Hybrid am Schluss?
Ja, zumal kann ein Mensch-Gorn-Hybrid, oder wird das jetzt irgendwie auch alles verheimlicht und gelöscht aus den Datenbanken, kann denn ein Mensch-Gorn-Hybrid ein Raumschiff führen? Also ist das denn so, also sagt die Sternflotte, daher komm. Also du bist ja 51% bist ja noch Mensch. Sind ja nur 49% Gorn. Das geht noch, oder?
Aber deine Eier legst du nicht in den Lüftungsschacht,
ja, gell? Das möchte ich jetzt aber gar nicht negativ bewerten, weil das wissen wir jetzt ja noch nicht, was daraus gemacht wird. Das sind jetzt alles nur Mutmaßungen. Mich hat nur interessiert, ob du glaubst, dass das nochmal aufgegriffen wird. Ich glaube persönlich schon, weil man hat ja auch in dieser Gedankenbeschmelzung von Spock erkannt, ja, da ist auf einmal dieser Blick wie so ein Reptil, in dieser
Predator-Modus, genau.
Genau, Predator-Modus. Also ich glaube schon, dass da noch irgendwas auf uns zukommt und das vielleicht dann auch in einer Dramatik endet mit dieser Figur, wo Pike sich von ihr irgendwie verabschieden muss in Form von irgendwas hat sie dann doch so beeinträchtigt, dass sie der Mensch nicht mehr sein kann in irgendeiner Form. Ich bin gespannt, was da auch gemacht wird.
Ich kann mir da erzählerisch auch tatsächlich so ein Ende vorstellen, wie es Arium in Star Trek Discovery hatte, die sie ja zum Schluss für das Schiff opfert.
Ja,
in irgendeinem Szenario, also wo sozusagen in einem letzten Aufbäumen die Menschlichkeit obsiegt, sie das aber das Leben kostet. Wenn man das gut erzählt, Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Die nächste Episode heißt ja Space Adventure Hour. Da passiert in diese Richtung eher nichts. Und die fünfte Episode heißt Through the Lens of Time. Auf die bin ich schon sehr gespannt. Und ja, die anderen Episodentitel, die spoiler ich jetzt unserem geschätzten Publikum noch nicht.
Ja.
So, jetzt sind wir inhaltlich relativ am Ende dieser Episode.
Mhm.
Ortegas ist bestraft, sie kriegt 2 Wochen Stubenarrest,
ja.
Pike ist schockiert und Dr. Mbenga macht Business as usual in der Krankenstation. Boah, ein oder zwei Morde fallen ja da eh nicht auf.
Nö,
und
ist egal.
Jetzt weiß ich nicht, jetzt sag ich einfach, ich tue mir mit der Bewertung unglaublich schwer, deswegen.
Ja, also ich habe auch lange hin und her überlegt, soll ich jetzt diese Episode aufgrund dieses Mordszenarios nochmal wieder mit 0 von 5 bewerten? Mhm. Ich hab mich dagegen entschieden, auch wenn ich alles ablehne, was das irgendwie mit sich bringt. Ich aber auch schon in dieser Episode Under the Cloak of War getan. Vielleicht fange ich kurz an mit einem kurzen Fazit. Wir haben ja sehr viel auch besprochen. Ich fand, die Geschichte war ein bisschen holprig. Die Prämisse, die Idee war gut. Mir hat im Allgemeinen die Tiefe gefehlt. Ja, es gab so viele Chancen, wo man so ein bisschen mehr hätte auch auf den Charakteren herausholen können, wo man auch mal ein bisschen mehr erfahren hätte können. Auch das ganze Szenario mit der Forschungsstation. Zombies fand ich eher unnötig, fand ich eher störend. Das hätte man auch spannend inszenieren können mit Andeutungen, zum Beispiel wie in einem Bioshock, ja, dass man irgendwie vielleicht so Tonbandaufnahmen findet, ey, was ist hier eigentlich passiert oder so. Hätte man alles deutlich subtiler, geschickter in irgendeiner Form verpacken können, ist zumindest meine Meinung. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, dass die Klingonen der Dr. Mbenga jagt, aber auch das, wie du beschrieben hast, irgendwie aus dem Nichts heraus, mal schnell den D7-Kreuzer oder was auch immer das war, korrigiert mich bitte, liebes Publikum, gechartert und Mbenga verfolgt. Also bei mir hinterlässt die Episode so ein bisschen gemischte Gefühle. Die ganze Geschichte mit Una auf der Brücke, sehr autoritär, sehr glaubwürdig, hat mir sehr gut gefallen. Gab natürlich auch so ein paar TOS-Anekdoten, ja, also diese Masken, die du da eben beschrieben hast, die kennen wir ja auch so ein Stück weit aus TOS. Dieser Schlag von Chapel, diese Ohrfeige, die sie Spock gegeben hat, auch aus einer berühmten TOS-Episode nachempfunden. Von daher bin ich da auch sehr, tue ich mich sehr schwer mit der Bewertung. Ich habe mich eigentlich gut unterhalten gefühlt, muss ich sagen. War jetzt nicht irgendwie groß abgelenkt. Dennoch sehe ich hier viele verpasste Chancen und natürlich diese Geschichte mit dem Mord und auch diese Doppelmoral im Sinne von, ja, Ortegas, ne, du hast das Schiff in Gefahr gebracht, aber wir als Führungsmannschaft, die diese ganze Mission überhaupt erst irgendwie selbst initiiert haben, ohne Legitimierung der Sternenflotte, der Föderation, wem auch immer, uns trifft natürlich keine Schuld. Sehr viel Doppelmoral und deswegen gebe ich dieser Episode, ich korrigiere das nochmal, Daniel, 2 von 5, ein bisschen schlechter als der Durchschnitt. Sie hat mich unterhalten. Ich hätte jetzt auch, wir hätten wieder 0 von 5, Banger, Mord. Wollte ich jetzt in dem Moment nicht, weil wir das schon einmal getan haben und deswegen eher, ja, für unsere Verhältnisse durchschnittliche 2 von 5 für diese Episode.
Ja, Jens, vielen Dank für deine Einschätzung. Ja, und wie im fantastischen deutschen Rechtssystem kann man für eine Sache nicht doppelt bestraft werden. Deswegen können wir jetzt auch wegen diesem Dr. Mbenga jetzt auch keine 0 von 5 geben, weil sonst müssten wir ja letztendlich jeder Episode, in der er nun auftritt, 0 Points Strange New Worlds geben. Und ich muss sagen, ich habe mich im Vergleich zur zweiten Episode richtig gut unterhalten gefühlt. Ich war ganz überrascht, dass man plötzlich auch mal Konsequenzen hat, ja, dass Una Chin Reilly hier tatsächlich mal eine Führungsrolle einnimmt. Das Ganze stolpert natürlich schon auch wieder so ein bisschen über die alten Probleme. Ein ganz dünnes Universum, ein ganz kleines Universum. Plötzlich ist der gecharterte Klingonenkreuzer da. Innerhalb von 20 Minuten ist man da am Ziel. Ja, du hast jetzt vorhin gesagt, die Zombies hätte man nicht zwingend gebraucht. Ich fand sie einfach als Spannungscharakter ganz gut, was mir sehr gefehlt hat, wir haben es ja auch im Review schon angedeutet, eben, dass man da nochmal die inhaltliche Tiefe gesucht hat, das nochmal hinterfragt, kann man den Leuten helfen, ist da überhaupt irgendwie auch eine Prävention für die Zukunft möglich? Diese ganzen Aspekte, Dr. Mbenga, das müssen wir jetzt so hinnehmen.
Mhm.
Und ich tue mir da auch in der Bewertung sehr schwer deswegen. Ich weiß auch nicht, würde diese Episode ohne Star Trek Logo irgendjemanden fesseln und würde da jemand einschalten dazu? Ah, wer Zombies im Star Trek Setting sehen will, der bekommt handwerkliches, okayes Popcorn, Fernsehen und wer jetzt, ich sag mal, ja, das Herz am rechten Fleck und wirklich Strange New Worlds mit tiefergehender Hinterfragung und wirklich im Star Trek Zauber sucht, ja, der fühlt sich dann doch eher wie die Klingonen mit den leeren Händen ohne Buttlet vor den Zombies. Und deswegen, ja, genau. Und deswegen kann ich an dieser Episode, ich gebe 1 bis 3 Punkte. Jens, du hast mich vorhin ausgelacht.
Was ist das?
Ich gebe wirklich 1 bis 3 Punkte. Je nachdem, wie stark man dieses Thema Dr. M'Benga gewichtet, wie sehr das ein Downer ist in dieser Erzählung. Es ist ein ganz schwieriges Ding. Einerseits, wie gesagt, auf meiner Seite Unterhaltung und auf der anderen Seite diese eklatante Ablehnung, die ich ja vorhin auch im Wortbeitrag schon sehr ausführlich zu Kund getan habe, in Bezug auf Pike, in diesem Fall auch Chapel und in primär Dr. M'Benga. Ja, aber lasst uns doch mal wissen. Oh Gott, da sind sie wieder. Wir machen sie weg. So, lasst uns doch mal wissen, wie habt ihr diese Episode gefunden? Dritte Episode, ich hab in den Kommentaren zur letzten Episode schon gehört, das sei alles eine Low-Budget-Produktion und die macht überhaupt keinen Spaß anzugucken. Mm. Muss ich sagen, mir hat's gut gefallen, aber lasst uns mal wissen, wie hat es denn dir da draußen gefallen? Du, ja genau, du. Du mit dem weißen Handy in der Hand. Wie hat es dir denn gefallen? Lasst das Abo im Kanal, ja, sonst holt euch der gute Ghoul. Der holt euch dann ab und ja, dann ist vorbei. Ja. Und wir sehen uns zum Review der 4. Episode A Space Adventure Hour, Regie Jonathan Frakes.
Jonathan Frakes.
Ja, meine Lieben.
Der Holländer, Jonathan Frakes.
Richtig. Da sehen wir uns wieder am 31. Ja. Juli, meine Lieben. Also, ja. Vielen Dank fürs Zugucken. Bleibt uns gewogen und huldigt dem guten Ghoul von Cardassia. Bis bald.
Bis dann.